willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich als Gesprächspartnerin heute Sarah Philipp gewinnen konnte. Sie ist Mitglied im Landtag, sie ist Co-Vorsitzende der NRW-SPD gemeinsam mit Achim Post und sie ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Digitalisierung im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ist Wohnen natürlich eine ganz wichtige Frage. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über Wohnpolitik, Bauen und Ähnliches sprechen werden. Vielleicht am Ende auch über Wohnungslosigkeit. Schön, dass du heute mein Gesprächsgast bist, liebe Sarah.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dann schauen wir doch mal rein. Das ist ja eine ganz spannende Gemengelage, könnte man fast sagen, aus politikwissenschaftlicher Sicht. Wenn wir auf die Zuständigkeiten schauen, wir haben eine Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD, aber eben im Bund. Und wenn wir nach Nordrhein-Westfalen schauen, dann regiert da eine schwarz-grüne Landesregierung. Das heißt, es liegt eben nicht in der Zuständigkeit der SPD. Auf Bundesebene ist die SPD im Driving Seat und auf Landesebene in der Opposition. Vielleicht bleiben wir einfach kurz auf der Bundesebene, auch wenn du Landespolitikerin bist, aber du bist natürlich von den Dingen ja auch betroffen, musst damit umgehen. Die Bundesbauministerin hat zu Beginn der Legislaturperiode gesagt, 400.000 Wohnungen sollen pro Jahr kommen. Das war das Ziel. Und mittlerweile hat sich aber die Bautätigkeit so verringert oder verzögert, dass man 750.000 Wohnungen jährlich bauen müsste, um den Bedarf überhaupt decken zu können. Ist das Ziel komplett verfehlt? Wie blickt ihr auf der Landesebene auf diese Problematik?
Das war von vornherein ein sehr ambitioniertes Ziel, gar keine Frage. Aber ich finde es auch wichtig, deutlich zu machen, dass man Ziele hat und dass man sich auch was vorgenommen hat, wenn man als Regierung an den Start geht. Und durch diese Ziele und die Zahlen ja auch deutlich geworden ist, das Thema ist wichtig und das Thema soll ein Schwerpunkt der Bundesregierung sein. Das muss es auch. Jetzt ist es aber so, dass sich in den letzten Monaten, Jahren, seit auch diese Bundesregierung an den Start gegangen ist, die Rahmenbedingungen verändert haben und viele Dinge dazugekommen sind, die Bauen, Neubau, insgesamt das Thema Wohnungsbau schwierig machen. Stichwort steigende Baukosten, auch das Thema Fachkräftemangel spielt im Zusammenhang mit Wohnen eine große Rolle. Die Zinsen sind gestiegen. Also alles, was zu Beginn der Bundesregierung und der Ziele noch sich auch teilweise anders dargestellt hat, hat sich jetzt verschärft. Insofern wird es schwierig werden, diese Ziele einzuhalten, diese Zahlen am Ende auch durchzuziehen. Am Ende ist aber wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist und auch das Ziel politisch weiterverfolgt, zu sagen, wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen. Und das Thema Wohnen ist in Deutschland ein Riesenthema.
Ja, bevor ich die Frage stelle, ob wir schon auf dem Weg in eine Wohnungsnot sind, die Frage wäre sicherlich ein bisschen ketzerisch gestellt, würde ich vielleicht lieber auf die Steuerungskonzepte und Maßnahmen kommen. Wie kann man sowas denn steuern? Du hast die Bauzinsen angesprochen, also Absenkung von Bauzinsen wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, aber auch sowas wie verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, investive Maßnahmen in irgendwelche innovativen Baukonzepte. Was gibt es da für Möglichkeiten und was wäre so ein Steuerungskonzept, was du als besonders effektiv ansehen würdest?
Ich finde es wichtig, sich auch darüber klar zu sein, es gibt nicht ein großes Mittel, es gibt nicht die eine Maßnahme, die die Lage abrupt wieder verändert oder verbessert. Deswegen gehören da ganz viele verschiedene Instrumente dazu. Da hat zum Beispiel die Landesebene, auch Nordrhein-Westfalen, mit seinem Wohnraumförderprogramm auch Möglichkeiten, Wohnen zu unterstützen. Da geht es um Neubau, also die Frage, wie viele neue Wohnungen können wo gebaut werden. Es geht aber auch um das Thema Bestand. Das darf man bei der ganzen Diskussion auch nicht außer Acht lassen. Wie kann ich Wohnungsbestände modernisieren? Wie kann ich sie für mehr Zielgruppen auch zugänglich machen? Ein Stichwort Barrierefreiheit, Energieeffizienz spielt eine große Rolle. Also es ist ein ganzer Instrumentenkasten und am Ende finde ich immer wichtig, dass auch die Verantwortung des Staates, der öffentlichen Hand da auch deutlich wird, zu sagen, Wohnen ist Grundrecht Und ich muss als Staat auch die Verantwortung übernehmen, dass ich die Bevölkerung, die Menschen, die eine Wohnung suchen, eine Wohnung brauchen, und das braucht eben jeder, dass ich das auch so ernst nehme, dass ich als Staat das auch in die Hand nehme. Deswegen finde ich öffentlich geförderten Wohnungsbau und eben die Frage von Mietpreisbindung zum Beispiel, das sind ganz wichtige Fragen, die eine Landesregierung, eine Bundesregierung auf dem Schirm haben muss.
Ja, gerade das Thema sozialer Wohnungsbau hinkt ja ganz besonders stark hinterher. Bisher rechnet man mit einer Bedarfsdeckung von 38%. Das ist ja schon eine alarmierende Zahl eigentlich angesichts dessen, was da vielleicht auch versprochen worden ist. Bezahlbares Wohnen als soziales Grundrecht hast du gerade angesprochen. Ist das auch eine Ebenenfrage? Wir hatten eben darüber gesprochen, im Bund regiert die SPD in Bezug auf dieses Politikfeld. Auf der Landesebene ist die SPD in der Opposition. Sollte Bauen und Wohnen eher Ländersache sein?
Also für mich ist es im Wesentlichen Ländersache, jetzt nicht, weil ich im Landtag sitze, sondern weil es da schon eine sehr große Zuständigkeit und eben auch viele Möglichkeiten für das Land, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, gibt. Wir haben die Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen, wo man mit eigenem Geld auf Landesebene Neubau in den Blick nehmen kann, wo man, wie gesagt, auch Bestände modernisieren kann. Auch das Thema Eigentumsförderung, auch das darf man nicht aus dem Blick nehmen. Es gibt viele Menschen in Nordrhein-Westfalen, die eben sagen, naja, wir haben ein Einkommen, womit wir gut klarkommen, und wir haben diesen Traum vom Eigenheim, und die aber sozusagen beim letzten Schritt dann auch Eigentum zu bilden, zu unterstützen. Auch das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da hat die Wohnraumförderung Möglichkeiten, das zu unterstützen. Und da sagen wir, macht das Land in Summe zu wenig. Da könnte noch mehr Geld investiert werden. Da könnte man noch mehr Schwerpunkte auch setzen. Und am Ende ist die Bilanz, die Nordrhein-Westfalen zum Beispiel beim Neubau von mietpreisgebundenen Wohnungen, geförderten Wohnungen zuletzt vorgelegt hat, einfach zu wenig. Der soziale Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen lebt im Wesentlichen vom Bestand und der schmilzt uns weg. Stichwort Mietpreisbindungen. Also ich habe ja, wenn ich sozialen Wohnungsbau, geförderten Wohnungsbau in den Blick nehme, dann habe ich für eine bestimmte Zeit eine Mietpreisbindung, und irgendwann läuft die aus und dann sind die Wohnungen eben nicht mehr gebunden und sind dann auf dem freien Markt sozusagen verfügbar, und das schmilzt uns gerade nach und nach ab. Und deswegen muss ich da mehr bauen, neu bauen, und ich muss auch darüber nachdenken, ob ich zum Beispiel das Thema Mietpreisbindung, ob ich da in eine Verlängerung gehe und sage, die müssen länger in der Bindung bleiben. Das sind alles so Maßnahmen, über die muss man nachdenken, und da kann das Land tätig werden.
Mietpreisbremse ist ja so ein anderes Konzept. Wie stehst du dazu?
Ich finde die Mietpreisbremse gut, weil ich an irgendeinem Punkt auch ja, in den freien Markt eingreifen muss, weil ich finde, ein Wohnungsmarkt, der darf nicht den freien Kräften des Marktes alleine überlassen bleiben. Und da muss ich die Mieterinnen und Mieter auch schützen. Das sind übrigens in Nordrhein-Westfalen rund 10 Millionen Menschen. Also das ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die darunter fällt. Insofern muss ich die Mieterinnen und Mieter schützen und muss sie wirklich vor unbändigen, unkontrollierten Mieterhöhungen da auch in Schutz nehmen. Und insofern ist die Mietpreisbremse gut, aber sie zieht auch in viel zu wenig Kommunen und muss vor allen Dingen jetzt auch überprüft und verlängert werden. Das sind die nächsten Maßnahmen, die anstehen.
Jetzt gibt es ja das Konzept auch der Wohnungsgenossenschaften als, kann man nachlesen, nachhaltige, solidarische Form der Wohnungswirtschaft. Wenn Kommunen solche kleinen Genossenschaften gründen wollen, gibt es da bestimmte Voraussetzungen dafür? Und wie stehst du zu diesem Konzept der Wohnungsgenossenschaften?
Ich finde es ein gutes Konzept, weil es eben da auch nochmal die Möglichkeit gibt, ja, Leute in die Situation zu bringen, dann auch in bezahlbaren Wohnraum, ja, also zu investieren, aber eben dort auch dann zu wohnen. Ich finde es gut. Ich finde, Genossenschaften müssen von der Politik unterstützt werden, genauso wie ich finde, dass kommunale Wohnungsunternehmen da auch unterstützt werden müssen in den Bereichen, wo es sie gibt. Wir haben in vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel schon Genossenschaften oder auch kommunale Wohnungsunternehmen, aber bei weitem auch nicht in allen. Und insofern muss es ein Ziel sein, diese Tätigkeiten auch weiter auszubauen. Ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert.
So Best Practices auch vielleicht in anderen Ländern?
Ich glaube, wir müssen da gar nicht so sehr in andere Länder gucken. Das, was wir hier machen, ist schon ganz gut, aber man kann es eben noch weiter ausweiten. Was wir noch gesagt haben oder was wir jetzt auch in Nordrhein-Westfalen als Position nochmal eingebracht haben, ist die Frage einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Also was kann das Bundesland Nordrhein-Westfalen tun? Und wir hatten ja landeseigene Wohnungen bis 2008 in Nordrhein-Westfalen. Die sind da leider von der damaligen CDU-FDP-Landesregierung verkauft worden, verscherbelt worden, will ich mal sagen. Und das rächt sich jetzt natürlich. Und insofern ist das Thema landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ein Thema, was wir in Nordrhein-Westfalen als SPD in den Blick nehmen. Und es gibt gute Beispiele, zum Beispiel aus Bayern. Bayern ist ja jetzt keine SPD-Hochburg, wo der Sozialismus zuletzt ausgebrochen ist. Die Bayern machen das also auch mit landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Die haben zum Beispiel drei, auch schon länger. Und zuletzt hat das Land Niedersachsen in einer rot-grünen Landesregierung eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft an den Start gebracht. Das heißt, wir machen hier schon vieles Gutes mit öffentlichem Wohnungsbau, mit den Kommunen, aber eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft könnte noch mal helfen, da wo es keine kommunalen Wohnungsunternehmen gibt. Und wo es eben auch noch mal geht, insbesondere bei kleinen Kommunen oder in kleinen Städten und Gemeinden, die ganze Bautätigkeit und die ganze Abwicklung zu unterstützen. Und deswegen wäre das unser politisches Ziel, das auch an den Start zu bringen.
Wenn wir uns mal anschauen, so die größeren Entwicklungen in der Politikwissenschaft, sprechen wir von Cleavages, und meinen damit das Konfliktpotenzial in einer Gesellschaft, die Konfliktlinien, die großen, die es gibt. Und traditionell ist das sowas wie Religion, Säkularismus oder Kapitalarbeit. Stadt-Land wäre eine weitere Konfliktlinie. Inwiefern spielt die für das Wohnen, für das Politikfeld Wohnen, in Zukunft eine zentrale Rolle?
Es gibt ja verschiedene Entwicklungszyklen da auch, wie die Leute wohnen, wo es sie hinzieht und warum sie sich für einen Ort entscheiden. Ich kann mich daran erinnern, als ich 2002 mit dem Studium angefangen habe, da war das große Thema die Suburbanisierung, dass die Leute aus den Städten rausgezogen sind eher so in die ländlichen Bereiche, weil sie gesagt haben, auch da ist es irgendwie. Da ist irgendwie schöner und ruhiger und da bekomme ich auch günstigeren Wohnraum, kann vielleicht mein Eigenheim da eher verwirklichen als in der Stadt und es ist eben auch mehr Platz. Also insofern war das ein großes Thema und das hat sich dann nach einigen Jahren ja komplett umgedreht. Und jetzt haben wir eben die überfüllten, hoch nachgefragten Städte, nicht nur die großen, wie zum Beispiel jetzt Köln und Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, sondern es betrifft eben viele Städte. Und deswegen hat sich dieser Trend oder diese Entwicklung die letzten Jahre komplett umgedreht. Und das hat natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt insgesamt nochmal dann auch zu einer anderen Entwicklung geführt. Insofern ist es ganz spannend. Und was wir jetzt auch merken, wenn wir jetzt so über die großen Trends reden oder die großen Fragen, die Leute beschäftigen, dann gibt es immer Megathemen, über die die Leute reden, über die sie sich auch Sorgen machen. Und wir leben ja insgesamt gerade in Zeiten von großer Verunsicherung, dass die Leute, auch wenn sie in die Zukunft blicken, das alles sehr unübersichtlich finden, verunsichert sind. Und was auch in verschiedenen Studien auch zuletzt immer wieder rausgekommen ist, ist, dass sie sich große Sorgen machen, dass sie sich bald noch eine bezahlbare Wohnung leisten können. Das hat früher überwiegend die Leute betroffen, die gerade eine Wohnung gesucht haben, im Zweifel keine gefunden haben oder gemerkt haben, da wo ich wohnen möchte, da kann ich es mir gar nicht leisten oder nur sehr, sehr schwer. Das betrifft mittlerweile auch diejenigen, die gerade eine Wohnung haben. Und aber sich darüber Gedanken machen, wenn sich jetzt meine Lebensphase, meine Lebensentwicklung so ändert, dass ich umziehen muss, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja verschiedene Anlässe, dann habe ich große Angst und Sorge, dann wieder eine für mich schöne und bezahlbare Wohnung zu finden. Und das hat sich schon verschärft die letzten Jahre.
Ja, bezahlbarer Wohnraum ist sicherlich ein drängendes Thema, wenn natürlich die Städte immer voller werden, zu Ballungsräumen werden, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf Stadtentwicklungskonzepte, auf Stadtplanung. Und ein Konzept, was mir in der Vorbereitung über den Weg gelaufen ist, ist gendersensible Stadtentwicklung. Was ist denn das und inwiefern ist das für euch auch für die Politik, für die Landespolitik relevant?
Ich finde das super spannend und ich bin da zuletzt auch so ein bisschen eingetaucht und habe dann noch mal versucht, viel zu lesen. So viel gibt es gar nicht. Also wenn man danach sucht und will da jetzt mal so richtig einsteigen, dann merkt man, es gibt da Ansätze, aber es ist relativ wenig zu aufgeschrieben worden. Also Wien ist da natürlich immer auch vorneweg beim ganzen Thema Stadtentwicklung und auch in dieser Frage. Aber es ist deswegen spannend, weil es, glaube ich, nochmal sehr stark auch deutlich macht, dass wir unseren Blick auf Stadtentwicklung verändern müssen, dass die Herausforderungen andere sind und dass wir viel mehr berücksichtigen müssen, welche verschiedenen Bedürfnisse von verschiedenen Menschen und Bevölkerungsgruppen gibt es in einer Stadt. Also da gibt es ja den Ansatz auch, dass die Städte und das kann man ja auch dann in der Literatur, wenn man Verantwortliche nachliest, auch sehen, wie die Städte aus der Sicht von älteren Herren mal irgendwann gebaut worden sind. Also es gibt halt einfach mehr männliche Architekten und Stadtplaner. Das kann man, wie gesagt, nachlesen. Und dann kommen eben verschiedene Sachen auch dabei raus, die in der Vergangenheit so nicht in den Blick genommen worden sind. Und zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen im Vergleich zu Männern mehr Wege in der Stadt zurücklegen und kürzere Wege. Also die Frage von Mobilität auch. Gehe ich zu Fuß, fahre ich mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto? Das sind so Sachen, die man da zum Beispiel berücksichtigen kann, berücksichtigen muss.
Ja, im
Und das eben.
ländlichen Raum spielt da sicherlich auch eine Rolle, ne? Also Sicherheit,
Genau.
Öffnung.
Ja, Angsträume, die Frage, wie ich öffentliche Flächen gestalte, das fängt bei Licht und Beleuchtung an, und geht über so vermeintlich einfache Fragen wie wird denn so eine Begrünung angelegt? Also mit Hecken und uneinsichtigen Abbiegungen und so weiter und so fort. Und das sind Sachen, die muss man viel mehr in den Blick nehmen. Und deswegen hoffe ich, dass man jetzt ja, dass man irgendwie dahin kommt, da auch mehr drüber zu sprechen, weil man eben auch auf kommunaler Ebene da sehr viel Gestaltungsmöglichkeit hat.
Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, du hast eben gesagt, eine männerdominierte Architektengruppierung, die es lange Zeit gab, das hat sich vielleicht berufsspezifisch ein bisschen aufgelöst oder verändert über die Zeit, aber vor allem auch eine weiblichere Kommunalpolitik, also junge Frauen, die vielleicht auch auf der lokalen Ebene eher mal Ratsfrau werden und dass man eben nicht einen männlich dominierten Stadtrat hat, weil die Entscheidungen, die dann da getroffen werden, letztlich, da spielt es ja auch eine Rolle, ob Frauen beteiligt sind oder nicht. Ein anderes Thema neben der Gendersensibilität wäre die Digitalisierung. Also die Digitalisierung im Sinne von Smart City, von Städten, die immer digitaler werden, mehr digitale Angebote haben, smarter werden. Wie sieht es damit aus? Wie wirkt sich das vielleicht auch auf Wohnraum und Wohnqualität oder möglicherweise auch neue Herausforderungen und Einschränkungen aus?
Ich glaube, dass wir auch schon viel drüber gesprochen haben, aber da ja auch unsere Potenziale bei weitem noch nicht auch ausgeschöpft sind. Das fängt zum Beispiel da an, wenn ich mich jetzt auf den Wohnraum an sich, also in meiner Wohnung, die Möglichkeiten beziehe, ja auch mit der Frage länger in der eigenen Wohnung wohnen. Also wenn ich zum Beispiel älter werde oder körperliche Einschränkungen habe, da gibt es zum Beispiel beim Thema smartes Wohnen, ganz viele Möglichkeiten über Assistenzsysteme und so weiter und so fort, dass ich mit Unterstützungsmöglichkeiten, die mir die Digitalisierung auch bietet, länger in meiner eigenen Wohnung auch wohnen kann. Das ist ein ganz spannendes Feld, aber das kann sich natürlich auch auf den Bereich Straße, öffentlicher Raum beziehen. Also ich glaube, da lohnt es sich wirklich auch nochmal hinzugucken, was man machen kann. Und da ist aber der Nachholbedarf noch sehr, sehr groß. Das hat sicherlich auch immer was mit der mit der gezwungenermaßenen Schwerpunktsetzung der Städte und Gemeinden zu tun. Also ich komme ja aus Duisburg. Die Stadt ist jetzt finanziell nicht auf Rosen gebettet. Das heißt, auch da komme ich ja immer wieder in die Frage, wofür gebe ich Geld aus und wofür kann ich im Moment eigentlich Geld ausgeben? Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal eine Frage von Möglichkeit, von Handlungsspielräumen. Aber da ist sicherlich ein ganz großes Potenzial.
Ja, sehr interessant. Ein letzter Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist die Zahl der Wohnungslosen, die in Deutschland anwächst. Und da wäre meine Frage, ob das in Nordrhein-Westfalen, wir hatten es schon gesagt, bevölkerungsreichstes Bundesland, vielleicht ein besonderes Problem ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass es ein ganz interessantes Programm gibt zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit, was in Nordrhein-Westfalen gerade etabliert wird. Worum geht es da?
Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema, sozialpolitisch auch natürlich etwas, das man angehen muss. Wir reden oder es gibt in Nordrhein-Westfalen Ansätze zum Thema Housing First. Also die Frage, wie kann ich eben Wohnungslosigkeit bekämpfen? Wie kann ich Leute, die wohnungslos, obdachlos sind gewesen sind, wie kann ich denen ja, zu einer Wohnung verhelfen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, auch deswegen, weil es ja deutlich darüber hinausgeht, einfach nur zu sagen, und so muss ich es auch sehen, ich besorge jetzt jemandem eine Wohnung und dann ist alles irgendwie auf einmal gut. Also wir reden ja über Menschen, die teilweise Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, dann auch obdachlos waren, wohnungslos waren. Und ich glaube, da muss man als Staat auch das Gesamtpaket wirklich in den Blick nehmen. Also eine Wohnung besorgen ist das eine und zu sagen, da hat jemand seine eigenen vier Wände wieder, das ist gut. Aber am Ende geht es ja darum, um die große Frage, wie bekomme ich Leute wieder auch gesellschaftlich integriert, Thema Arbeit, also einer geregelten Arbeit nachkommen. Und eben auch wieder den Weg zurückfinden, weil ich habe mir das mal in Duisburg auch angeschaut, wie das dann vor Ort aussieht. Diese Leute, die mehrere Jahre auf der Straße gelebt haben, die müssen dann ja auch am Anfang betreut werden. Und denen muss man ja wirklich auch helfen, sich wieder selbst zu organisieren in so einer eigenen Wohnung und so weiter und so fort. Also da hängt eine ganze Menge dran. Ich finde es gut, dass es solche Ansätze wie Housing First auch in Nordrhein-Westfalen gibt. Man darf nur das sich nicht so einfach vorstellen, dass sozusagen das Problem gelöst ist, wenn dann die Wohnung gefunden ist. Da muss also eine breite Betreuungsstruktur dranhängen. Und was ich auch immer wieder in dem Zusammenhang sage, das Entscheidende ist ja, dass wir verhindern, also dass wir präventiv auch ansetzen und sagen, Wohnungslosigkeit muss von vornherein verhindert werden, dass das gar nicht erst passiert.
Super Einblicke. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben heute einen guten Überblick bekommen, vor allem auch über die vielen noch zu bearbeitenden Baustellen in Sachen Bauen und Wohnen. Herzlichen Dank für das Gespräch, ja, und viel Erfolg weiterhin, liebe Sarah Philipp.
Vielen Dank.